Dieses Lied macht was mit mir. Das hat so eine starke Wirkung in meinem Herzen. Dieser Hinweis immer wieder, dass die Zeit ausläuft. Wir sollen uns keine Schätze auf Erde ansammeln, sondern im Himmel. Und was das heißt, wissen wir. Wir haben eine Aufgabe als Nachfolger Jesu. Die Erde wird bald vergehen. Auch das wissen wir. Wir zerstören sie uns permanent. Inwieweit Gott noch Gnadenzeit schenkt, liegt ganz allein an ihm. Und dann kommt's, Jesus holt seine Braut. Und wir werden bald den König sehen. Wenn Jesus wiederkommt, was passiert dann, wenn er wiederkommt? Dann feiern wir eine Hochzeit. Stimmt? Steht das da oder steht das da nicht im Buch? Wir feiern eine Hochzeit, wenn er wiederkommt. Und deshalb will er seine Braut vorbereiten. Er will sie heimholen. Und deshalb hat der Teufel ganz viel Interesse, diese Braut unschön zu machen, zu zerstören, zu verwüsten. Und wen gebraucht er dafür? Er macht sich ja selbst nicht die Finger schmutzig. Die Antwort muss ich euch nicht geben. Die kennt ihr selbst. Das hat mich aber irgendwie auch erinnert, dass wir eine Hochzeit feiern, an die Hochzeit in Kana. Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, warum um alles in der Welt beginnt Jesus sein Wirken hier auf der Erde mit einer Hochzeit? Und dann dachte ich, und wenn er wiederkommt? Wieder Hochzeit. Dieses Thema mit dieser immerwährenden Aufforderung zur Freude, was ich ja auch ständig in seinem Wort lese, das hat mich diese Woche beschäftigt. Das habe ich meine Predigt genannt. Lukas 10, 20. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist eine Zusage an wen? An die, die Jesus ihr Leben wirklich gegeben haben, die ihre Schuld gesehen haben, bekannt haben, ans Kreuz gegangen sind, um Vergebung gebeten haben, die Jesus ihr Leben gegeben haben. Und denen hat er dann auch gesagt, Mensch, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen, heißt für mich automatisch, guckt doch nicht auf das links und rechts und die ganzen Probleme und was weiß ich. Sammelt euch Schätze im Himmel, heißt auch, bewahre dein Herz und schaut auf das. Freu dich trotz allem. Und jetzt ganz ehrlich, also ich kann mich, wenn mir es gerade übel geht, kann ich mich nicht gerade so mal freuen. Aber wenn ich mich in eine Ecke setze und gebe alles Gott ab, sag, Herr, eigentlich bin ich ja dumm, dass ich nicht darauf vertraue, dass du mir auch da wieder raushilfst oder dass du mein Problem hilfst zu lösen, wenn es überhaupt eins ist, weil meistens hat sich rausgestellt, dass es hinterher noch besser war als vorher. Ganz, ganz oft. Also da gibt es ganz viel zu trainieren mit unserem Gott und vor allen Dingen das auch zu glauben, dass er dir diese Freude schenkt, wenn du denn bereit bist, auch einiges loszulassen und abzugeben. Und dann gibt es viele Stellen in der Bibel und es heißt weiter in Philipper 4,4, das war auch so eine Stelle, freut euch, dass ihr zu Jesus Christus gehört und nochmals sage ich, freut euch. Das ist so typisch für die Zeit damals, für die Sprache damals, es zu wiederholen, um doppelt Ausdruck zu verleihen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Mensch, jetzt hört endlich hin, ja? Es ist nochmal ein Ausdruck. Ich hab's euch gesagt, freut euch. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Herr, ich kann das nicht allein, weiß er doch. Aber er schenkt. Die Gnadenpakete dürfen wir uns abholen. Es ist Gnade, von Gott Freude geschenkt zu bekommen. Und da drängt sich natürlich gleich die Frage auf, woher kommt es denn, dass viele Leute denken, dass wir als Christ so ernst sein müssen, nicht feiern dürften oder keine Freude haben sollten? Ne? Kennen wir ja gerade von früher, also ich bin noch so aufgewachsen. Aber ich sage heute, das ist eine Lebenslüge. Das ist eine Lebenslüge. Okay. Kennst du das? Dir zu Ehren wird eine Feier organisiert, ein Fest, eine Überraschung soll's werden. Und du sagst noch zu deiner Familie, bitte plant nichts, wir können doch ein anderes Mal essen gehen, ja, wenn dir alles so steht. Ne? Und dann kommst du an dem Tag nach Hause und du bist echt müde und lustlos, du haust dich auf die Couch und denkst, ach Gott sei Dank, der Tag ist rum. Und du hast absolut keine Lust jetzt, dich umzuziehen, aufzustehen, auszugehen. Und eigentlich dachtest du ja auch, dass deine Familie das begriffen hat, was du dir gewünscht hast. Doch zu deiner Überraschung wollten sie nichts davon hören. Jeder Einwand war vergeblich. Du stößt auf taube Ohren und deine Familie macht dir klar, wir gehen essen. Außerdem drängen sie auch noch auf Pünktlichkeit. Also lässt du dich wohl oder übel umstimmen und du ziehst dich um. Aber das war ihnen noch nicht mal schnell genug. Du denkst, warum soll ich mich jetzt noch um alles in der Welt auch noch beeilen? Und sie drängen schneller, schneller. Ihr Verhalten war irgendwie komisch. Sie waren eigenartigerweise auch selbst schnell fertig und sie waren so merkwürdig aufgedreht. Es wurde auch komisch gekichert auf der Fahrt. Die Ankunft im Restaurant erklärte dann einiges. Große Begeisterung herrschte da, eine Überraschung. Und jetzt wundert dich nichts mehr. Sie wusste nämlich etwas, was du nicht wusstest. Sie sahen etwas, was du noch nicht gesehen hast. Sie hatten schon diesen Tisch gesehen mit dem aufgebauten Geschenken, dem gut riechenden Kuchen. Sie wussten von der Feier und sie taten alles, damit du hingegangen bist. Und dann war die Freude groß, als du dich angezogen hast und dich aufmachtest mit ihnen auf den Weg. Ihr Lieben, Jesus tut das Gleiche mit uns und für uns, weil er weiß von diesem Fest. Und er gebraucht uns gegenseitig, dass wir uns ein bisschen aufrappeln, dass wir uns aus unserer bequemlichen Zone herausbewegen. Jesus tut das Gleiche mit uns. Schauen wir in die Bibel, wenn wir die drei Geschichten in Lukas lesen und in jeder kommt das Wort freuen vor, dann merkt ihr, worum es geht. Jede Geschichte handelt davon, dass etwas verloren war und wiedergefunden wurde. Na, wir waren ja auch verloren. Zunächst der Hirte, der das verlorene Schaf gefunden hat. Lukas 15, 5 bis 6. Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wir kennen die Geschichte von dem verlorenen Schaf. Voller Freude. Und dann steht da noch, freut euch mit mir, wenn wir weiterlesen. Und als die Hausfrau ihre verlorene Münze wiederfindet, was, wie heißt es da? Freut euch mit mir, denn ich habe die Münze gefunden, die ich verloren hatte. Und dann der Vater des verlorenen Sohnes, der dem älteren Bruder erklärt in Lukas 15, 32, wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Es ist deutlich, worauf Jesus hinaus will. Er freut sich, wenn die Verlorenen gefunden werden. Und deshalb beschreibt Jesus am Ende einer jeder Geschichte ein Fest, eine Feier voll Freude. Denn das Gleiche, eine unermesslich große Freude, geschieht im Himmel, wenn ein Menschenkind einwilligt, das Kleid der Gerechtigkeit anzulegen und die Reise nach Hause anzutreten. Und das beginnt eben, wenn du Ja zu Jesus sagst, wenn du den Weg zur Taufe beschreitest und damit die Reise zum Himmel antrittst. Welch eine Freude ist da beim Vater. Lukas 15, 10, genauso herrscht große Freude bei den Engeln Gottes, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Diese Freude ist kaum zu erklären. Wir sprechen ja nicht über ein ganzes Volk oder über eine ganze Stadt, sondern wir sprechen immer von der Freude über einen einzigen Sünder. Ich habe mal gehört, dass Jesus selbst für eine einzige Person gestorben wäre, weil seine Liebe zu jedem unendlich groß ist. Wir sprechen von der Freude über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben beginnt. Wie kann eine einzige Person so eine Begeisterung hervorrufen? Kann man sich das vorstellen, dass so eine Entscheidung solche Auswirkungen im Himmel hat? Oh ja. Jesus zufolge haben unsere Entscheidungen ganz konkrete Auswirkungen auf die unsichtbare Welt. Wenn ein Kind ruft, wenn ein Mensch ruft, dann neigt der Vater sein Ohr. Wenn eine Träne fließt, dann fließt sie nach oben. Und wir wissen, was Gott mit unseren Tränen macht. Wenn ein Sünder Buße tut, dann feiern alle im Himmel. Und mir ist aufgefallen, im Himmel gibt es kein Fest wegen unserer Leistungen. Das hat mich sehr beruhigt. Es gibt nicht das Fest wegen unserer Leistungen, die wir vollbringen, sondern wegen einem Sünder, der bereut, der umkehrt und von seinen schlechten Wegen den Weg des Herrn beschreiten will. Ich habe mich gefragt, sind wir deshalb auch so begeisterungsfähig? Lassen wir in so einer Situation auch alles stehen und liegen? Sicher, wir haben das in unserer Gemeinde bestimmt 50 Mal und mehr erlebt. Und es war immer eine Riesenfreude. Da wackelte die Bude. Aber übersprudelnd? Manchmal ja. Ja, haben wir schon erlebt. Eines weiß ich. Jedes Mal, wenn das passiert, wenn ein Mensch umkehrt und Jesus sein Leben gibt, seine Sünden bereut und um Vergebung bittet, dann beginnt im Herzen Jesu ein Feuerwerk der Freude. Und eigentlich sollte das mit uns auch so sein. Und ich denke, das ist auch so. Und deshalb macht es uns ja auch so traurig, wenn Menschen, warum auch immer, plötzlich den Weg verlassen. Wir kommen zurück zu der Anfangsfrage. Warum um alles in der Welt beginnt Jesus sein Wirken hier auf der Erde mit einer Hochzeit? Wurde er vielleicht eingeladen, weil er so eine gefeierte Persönlichkeit war? Ich glaube, das eher nicht. Er hatte ja erst angefangen zu wirken und seine Lehrtätigkeit aufgenommen. Und gerade begann er ja mal, seine Jünger sozusagen einzusammeln. Vielleicht haben sie sich gewundert, wohin er jetzt mit ihnen geht. Sie waren noch nicht mal vollzählig. Ich lese nicht, dass er ihnen gesagt hat, was würdet ihr gedacht haben? Vielleicht geht er jetzt in die Wüste mit uns. Ich habe mir überlegt, was denken die denn jetzt, als er mit ihnen unterwegs war? Geht er an einen einsamen Ort zum Gebet? Gehen wir gerade zu einem Gebetseinsatz? Gehen wir vielleicht in die Synagoge? Eventuell eine Missionsreise? Wir kennen die Gedanken der Jünger nicht. Und ich weiß nur, dass wir uns als Nachfolger Jesu ganz oft mit hohen Zielen auf den Weg machen, während andere sich überhaupt keine Gedanken machen. Das gibt's natürlich auch. Aber irgendwann werden die 5 Jünger dann auch mal gefragt haben, wohin geht's eigentlich, Herr? Wohin führst du uns? Und wie muss das gewesen sein, als er ihnen dann sagte, wir gehen auf eine Hochzeit. Wir gehen einfach auf eine Hochzeit. Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, was? Eine Hochzeit? Was sollen wir denn auf eine Hochzeit? Da ist es laut und da wird getrunken und getanzt und gelacht. Und was sollen wir denn da? Sollen wir unsere Zeit nicht vielleicht doch besser nutzen? Haben Sie vielleicht gedacht? Ich weiß es nicht. Ich habe so versucht, mich hineinzuversetzen. Heute würde man das so vielleicht ausdrücken. Was, wir sollen jetzt auf eine Party gehen? Die Hochzeiten heute sind für mich Partys. Das sind jetzt natürlich Gedankenspielereien, aber ich glaube, dass die Menschen damals nicht so viel anders waren als wir heute. Warum ging Jesus also auf eine Hochzeit? Ich habe gelesen und eigentlich dachte ich, es ist ganz einfach. Er wurde eingeladen. Das ist eigentlich super einfach, wenn ich das lese. In Johannes 2,2 konnte ich das finden, er wurde eingeladen und zwar mit den Jüngern. Er wurde einfach eingeladen. Jesus muss eine Bereicherung für ein Fest gewesen sein, oder? Sonst hätte man ihn nicht eingeladen. Jedenfalls wurde er nicht geladen, weil er so eine gefeierte Persönlichkeit war, weil das war er einfach nicht. Noch war er ja nicht bekannt. Wunder hatte er ja bis dahin auch noch keine vollbracht. Also warum? Könnte es sein, dass man ihn einfach nur mochte? Einfach nur gern hatte um sich herum, dass man gerne mit ihm zusammen war, weil er so eine Natur hatte, die angenehm war? Wisst ihr, es fällt ja schon auf, dass Jesus eben kein Prahler war. Er hat nicht gesagt, hey, die Erde und alles, was darauf ist, ist mir, ich muss euch das jetzt mal sagen, so. Nein, ich glaube, von Max Lucado habe ich das mal gelesen, der hat gesagt, er hätte ja eigentlich mal seinen Kräften angeben können, spielen können, hätte sagen, hey, ich beam euch jetzt mal ins 20. Jahrhundert. Ich weiß nur, das habe ich mir so gemerkt, weil das so lustig klang. Ich beam euch mal ins 20. Jahrhundert. Also, wenn ich heute die Menschen sehe, könnte ich mir so einen Ausspruch vorstellen. Vielleicht gab es ja auch so vorlaute Menschen damals, weiß ich nicht. Also, jedenfalls, Jesus hat das natürlich nicht gemacht. Er hat auch nicht mit seiner Weisheit geprahlt, hätte er können. Aber all das hat er nicht getan. Er, Jesus, er wollte nichts anderes als unter den Menschen sein. Er hatte die Menschen einfach gerne. Er war einfach, er war bescheiden. Obwohl er vom Himmel her kam, ging er auf Feste mit Zöllnern, haben viele nicht gern gesehen. Eigentlich hatte er es nicht nötig, Geld zu verdienen und trotzdem hat er als Zimmermann gearbeitet. Er lehrte in der Synagoge, er brauchte kein Studium. Ja, das denke ich heute manchmal. Es gibt Jesus-Liebhaber, begnadete Menschen, die Gottes Wort lieben, aber nein, sie brauchen erstmal ein Studium, bevor sie zum Pastor ordiniert werden. Ich weiß nicht, ob das immer so nötig ist. Ja, also in Deutschland leider schon. Gott sei Dank gibt es auch noch Seitenwege, sage ich immer. Okay. Eine große Last jedenfalls lag auf den Schultern von Jesus, nämlich die Verantwortung, diese unglaubliche Verantwortung, die Menschheit zu erlösen von ihrer großen Schuld, eigentlich die ganze Schöpfung zu erlösen. Aber er ging auf eine Hochzeit. Er feierte. Noch bevor er sein eigentliches Wirken startete. Und ich habe mal gelesen, dass es von Jericho nach Kana 150 Kilometer sind. Da muss man ja erstmal hinkommen ohne Auto, oder? Das es damals nicht gab. Das kommt dann noch dazu. Die sind 150 Kilometer gelaufen, um auf diese Hochzeit zu kommen. Welchen Weg haben die auf sich genommen für eine Hochzeit? Dafür und für eine einfache, demütige Art liebten ihn die Menschen, diesen Jesus. Es gibt keine Hinweise dafür, dass er seine himmlische Herkunft missbrauchte. Ja, natürlich gab es auch die, die spotteten. Es gab auch die, die ihn beschimpften. Aber das ist im Leben so. Jedoch sein Glaube, wie er ihn lebte, machte ihn sehr angenehm. Davon wünschte ich mir auch mehr davon. Und ihr sicher auch. Habt ihr für euch eine Antwort gefunden, warum Jesus auf eine Hochzeit ging? Außer, dass er gerne unter Menschen war, dass er beliebt war, dass er eingeladen war, gibt es doch nur noch einen Grund. Er wollte Freude haben. Stellt euch mal vor, was hatte er gerade hinter sich gebracht? Da waren 40 Tage Wüste, ne? Da waren Angriffe Satans. Da war kein Wasser, kein Essen, nichts. Und dann diese Einladung, als er das geschafft hatte, diese Einladung auf die Hochzeit. Ich denke, er hat sich gefreut, ein gutes Essen zu haben. Vielleicht ein Glas Wein zu trinken. Mit Freunden zusammen zu sein. Mit Menschen zusammen zu sein. Okay, wir lesen darüber nichts. Allerdings ging er mit Sicherheit nicht mit der Absicht, Wasser in Wein zu verwandeln oder seine Macht zu zeigen. Ich glaube, das tat er auch nur, um seinen Freunden aus der Patsche zu helfen und ihnen Freude zu machen. Denn die Gastgeber erfuhren ja nichts von dem Wunder. Von einer Predigt lesen wir auch nichts. Also welchen Grund bleibt denn noch? Freude. Ich denke, er hatte die Leute dort einfach gerne. Ich lese nichts anderes. Ihr dürft mir das gerne mitteilen, wenn ihr noch was anderes lest in seinem Wort. Erwähnen möchte ich natürlich noch, dass Gott Trunksucht, Völlerei, Ehebruch, Derbheiten und anderes wirklich verabscheute. Man kann auch anders feiern. Aber wir dürfen sehr wohl einen fröhlichen Abend genießen. Wir dürfen einer Party wirklich Schwung verleihen, wenn es sein muss, wenn man sich zu benehmen weiß. Und man glaubt es kaum, doch ich habe nochmal nachgeschaut, in Matthäus 11, 19 konnte man lesen, da wird Jesus tatsächlich angeklagt, er hätte zu viel gegessen und getrunken. Ja? Ich dachte, okay, die Menschen waren damals wie heute. Kein Unterschied. Meine Frage für mich und für euch: Wann hatten wir das letzte Mal Spaß? Wann haben wir das letzte Mal gelacht, gefeiert? In dieser Gemeinde hatten wir ganz viel davon. Wir wissen selbst natürlich, was Corona und manchmal auch so passiert durch Menschen. Durch alle Gesellschaftsschichten zieht sich das aber durch, nicht nur in Gemeinden, überall. Lasst uns wieder Freude haben. Lasst uns trotz der Umstände wieder Spaß haben. Lasst uns feiern und lachen. Und ich wünsche uns das und allen Menschen, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern ich wünsche, dass die Menschen nicht vergessen, was Jesus auch Freude gemacht hat, mit Menschen zusammen zu sein, Freude zu haben. Ich freue mich auf jede Gemeinschaft nach den Gottesdiensten. Ich freue mich schon auf das nächste große Fest in der Gemeinde und darauf freue ich mich natürlich am allermeisten, auf das große Hochzeitsfest, wenn Jesus wiederkommt. Und ich denke, in den Gemeinden dürfen wir das üben, im Sinne Jesu zu feiern und Spaß zu haben. Und heute ist er ja noch nicht sichtbar bei uns, aber er ist schon da bei jedem, der ihm sein Herz öffnet, und zwar durch den Heiligen Geist. Das endgültige Freudenfest mit Jesus steht aber noch aus. Es wird gefeiert, wenn er sichtbar wiederkommt. Und jeder, der das möchte, darf das schon nachlesen, darf sich schon Gedanken drüber machen. Wir machen dann vielleicht so eine Session im Bibelkreis oder auch eine Predigt mal drüber. Mal schauen. Es wird gefeiert, wenn er sichtbar wiederkommt. Und das steht in Offenbarung 19, Vers 6 bis 10. Bis dahin ist unser Leben, auch für die Jesus-Nachfolger, natürlich zuweilen mit Leid und mit Not verbunden. Das ist nicht zu vermeiden, weil wir leben noch in der gefallenen Welt. Aber eben auch mit Freude, den allerbesten Herrn zu kennen, den ich mir vorstellen kann. Amen.